Hallo und herzlich willkommen zu Börse at Home. Heute ausnahmsweise mal am Mittwoch. Hat den Hintergrund, ich denke, einige von Ihnen waren vielleicht auch letzte Woche dabei, dass wir so ein paar technische Schwierigkeiten hatten, aber das Thema so interessant war und wir super viel Andrang hatten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das Ganze heute nochmal mit ein paar erweiterten Perspektiven. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir rein. Schön, dass Sie alle da sind. Fragen wie immer gerne jederzeit in den Chat. Wir versuchen das dann mit einzubauen. Genau, super. Worüber sprechen wir heute? Wie der Titel schon gesagt hat, geht es um die passenden ETFs für Ihre Dividendenstrategie. Da ist ja immer die Frage, Dividendenstrategie ist nicht Dividendenstrategie. Alleine an der deutschen Börse haben wir über 80 Instrumente, die da irgendwie relevant sind. Und das ist natürlich immer die Frage als Anleger, wie starte ich da rein? Wie kann ich den richtigen ETF für mich finden? Und da haben wir heute nochmal Dr. Markus Thomas bei uns. Markus, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast heute. Vielleicht magst du dich ja nochmal kurz vorstellen.
Ja, zunächst vielen Dank, Jana, für die Einladung und die Wiederholung bzw. erweiterte Präsentation zu passenden ETFs für Dividendenstrategien. Mein Name ist Markus Thomas, ich bin Gründer und Eigentümer von Xenix. Wir sind ein Berliner Beratungshaus, das sich auf die Analyse von ETFs und die Bewertung qualitativ von ETFs spezialisiert hat. Und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Ausschnitt unserer Analysen vorstellen, anhand von globalen Dividenden-ETFs, aber auch diesmal zusätzlich anhand ein Dutzend europäischer Dividenden-ETFs.
Super. Magst du uns vielleicht auch noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, dass wir alle auf demselben Stand sind? Warum denn überhaupt Dividendenstrategie?
Ja, gerne. Also, Dividenden-Aktien-ETFs unterscheiden sich von herkömmlichen Aktien-ETFs in der Regel dadurch, dass sie einen besonderen Filter setzen, indem sie einen Dividendenindex nachbilden. Und es gibt verschiedene Nachbildungsstrategien, um Dividendenindizes zu bauen. Hintergrund ist aber in jedem Fall, die Dividende ist ein Bestandteil, ein wichtiger Baustein der Gesamtperformance. Deshalb gibt es diese Dividenden-ETFs für Anleger, die beispielsweise schon im Ruhestand sind oder stabile Erträge schätzen, weil in der Regel erhalten Anleger mit Dividenden-ETFs einen höheren Anteil an Dividenden an ihrem Gesamtergebnis. Dividendenstrategien performen nicht per se besser als der globale Weltaktienmarkt, beispielsweise am MSCI World gemessen. Aber in der Regel schaffen es diese Dividenden-ETFs und die Dividendenindizes, höhere Dividendenrenditen zu vereinnahmen. Beispielsweise ist die Dividendenrendite aktuell beim MSCI World bei rund 1,7%, beim MSCI All Country World bei rund 1,9% pro Jahr. Und die hier vorgestellten Dividendenstrategien erreichen in vielen Fällen über 4% jährliche Dividendenrendite. Das heißt, der Fokus liegt auf diesen Ausschüttungen, auf den Dividenden. Und das ermöglicht es Anlegern, regelmäßig Erträge zu vereinnahmen, insbesondere wenn die ETFs, was in vielen Fällen der Fall ist, viermal im Jahr ausschütten. Also eine sehr elegante Möglichkeit, neben Zinserträgen auch regelmäßige Erträge aus Aktienanlagen zu generieren. Und deshalb gibt es auch diese rund 80 ETFs mit Dividendenstrategien an den deutschen Börsen. Und wir haben heute den Fokus auf die globalen Strategien und die europäischen Strategien gelegt, die insgesamt rund 40 Produkte, rund die Hälfte des gesamten Angebots an deutschen Börsen ausmachen.
Super. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Warum denn thesaurierend versus ausschüttend? Hast du da irgendwie eine Präferenz oder irgendwie was, wo du sagen würdest, das macht vielleicht einen Ticken mehr Sinn, weil die Frage kam letztes Mal auch.
Ja, wir haben bei den globalen Dividenden-ETFs 12 Stück ausgewählt, die alle ausschüttend sind. Und der Vorteil hierbei ist, man kann diese sogenannten Ausschüttungsrenditen der Dividenden-ETFs sehr gut miteinander vergleichen, insbesondere wenn man hier annualisierte Ausschüttungsrenditen zu Rate zieht. Dies ist bei thesaurierenden ETFs etwas schwieriger. Dort muss man darauf hoffen, dass beispielsweise der ETF-Anbieter die Dividendenrendite, die über den Index generiert wird, auch als Anlegerinformation publiziert. Das heißt, die Vergleichbarkeit von thesaurierenden Dividenden-ETFs ist etwas schlechter als bei ausschüttenden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen. Sparer werden bei ausschüttenden ETFs grundsätzlich belohnt für ihren Investment, so dass es also psychologisch für viele Anleger vorteilhaft ist, auf ausschüttende ETFs zu setzen. Steuerlich gibt es unterschiedliche Meinungen, aber vereinfacht gesagt, mit ausschüttenden ETFs erspart man sich das steuerlich komplizierte Thema der Vorabpauschale. Und aus unserer Strategieberatungspraxis kann ich nur sagen, ausschüttende ETFs, grundsätzlich unabhängig, ob sie Dividendenstrategien abbilden oder nicht, werden von vielen Privatanlegern geschätzt und sind auch von ihrer Vergleichbarkeit, wie gesagt, aus meiner Sicht die bessere Variante. Aber wir haben diesmal auch einen thesaurierenden ETF dabei, auf der europäischen Übersicht, sodass es klar wird, es besteht auch die Möglichkeit, hier Dividendenstrategien mit thesaurierenden ETFs abzubilden. Manche Anbieter bieten auch eine ausschüttende und eine thesaurierende Variante. Das ist dann wiederum vorteilhaft, weil man dann die Dividendenrendite der ausschüttenden Variante als Indikation nehmen kann, wie hoch die Dividendenrendite auf der thesaurierenden Variante ist.
Dann würde ich sagen, du hast zwei sehr gute Übersichten mitgebracht. Wir würden einfach jetzt nochmal da reinstarten, würde ich sagen. So, da müsste
Sehr
man
gerne.
jetzt auch gleich hoffentlich was sehen.
Genau. Also ich kann die
Perfekt.
Übersicht sehen. Ich hoffe, allen Teilnehmern geht es auch so. Ich würde jetzt mal von links nach rechts hier durchgehen für diese globale Übersicht. Sie sehen also in der linken Spalte, in der ersten Spalte, den Namen der ETFs und wir haben für die globale Übersicht zwei Kategorien eingeführt. Die Kategorie A, das sind Strategien, die mehr als 200 Dividendenaktien abbilden und die Kategorie B, die in der Mehrzahl ungefähr 100 Dividendenaktien auswählen. Und die Mehrzahl dieser 12 ETFs investiert ähnlich wie der MSCI World. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir das auch noch vermerkt, ich glaube, in der Spalte, lassen Sie mich schauen, in der Spalte Aktienwelt ETF, da sehen Sie beispielsweise in der zweiten Zeile ein Jahr und Sie sehen auch unten zwei Jahrmarkierungen. Das sind also globale ETFs, die auch Schwellenländer berücksichtigen. Das ist hier in dieser Auswahl die Minderheit, also nur 3 von 12. Und die übrigen 9 verfolgen im Prinzip die Strategie, Dividendenaktien aus dem Universum der rund 1400 Aktien des MSCI World herauszufiltern. Und sie benutzen dabei, in der vierten Spalte sieht man das, verschiedene Indexkonzepte. Und das ist eine der großen Herausforderungen bei der Analyse von globalen Dividenden-ETFs. Es werden in der Regel unterschiedliche Indizes verwendet, die unterschiedliche Methodiken haben. Und Sie sehen in der fünften Spalte Anzahl Aktien im ETF. Wir haben also bei den ersten 4 ETFs jeweils mehr als 200 Aktien, in den darunterliegenden zwischen 75 und 100 Aktien in den ETFs bzw. Indizes. Und das bedeutet ganz einfach, wenn ich einen der ETFs mit 100 dividendenstarken Aktien auswähle, habe ich ein konzentrierteres Portfolio als beispielsweise bei den 4 darüberliegenden Dividendenstrategien. Ganz wichtig ist auch, wir untersuchen, deshalb haben wir die vierte Spalte den Indexnamen mit aufgeführt, wir untersuchen sehr genau das Indexkonzept und aus dem Indexkonzept ableiten wir, ob es sich um eine, ich sag mal vorsichtig, normale Dividenden-ETF-Strategie handelt oder eine High-Dividend-ETF-Strategie, die also deutlich mehr Dividendenertrag bringt als die genannten MSCI World Indizes. Und man sieht hier, nicht jeder dieser Dividenden-ETFs trägt erstens den Zusatz Dividend im Namen in der ersten Spalte. Manche Produkte beziehen sich auf den englischen Begriff Income und nicht auf den englischen und auch deutschen Begriff Dividend. Andere verschlucken auch, so würde ich es fast mal sagen, in ihrem ETF-Namen den Zusatz High Dividend oder High Dividend Yield, wie das beispielsweise bei dem vierten ETF der Fall ist. Nein, da ist es nicht der Fall. Da steht das High Dividend sowohl im Index als auch im ETF-Namen. Aber das sind alles Unterschiede, die wir berücksichtigen. Und ganz wesentlich ist auch die Spalte Sonderheiten, wo man sieht, wir haben hier geschaut, gibt es bei diesen Dividendenstrategien auch einen sogenannten ESG-Filter? Das heißt, werden Umweltkriterien, werden soziale Kriterien, werden Governance-Themen berücksichtigt bei der Aktienauswahl oder nicht? Gleichzeitig gibt es aber auch Dividendenstrategien, die ganz bewusst sagen, den ein oder anderen Sektor möchten wir nicht berücksichtigen. Beispielsweise beim zweiten ETF sehen Sie in der Spalte Sonderheiten ohne REITs und in der unteren Hälfte der Übersicht sehen Sie beispielsweise auch eine oder zwei Sonderheiten noch, die ich nennen möchte, die ohne Finanzwerte werden auch ausgeschlossen. Und dann gibt es eine Sonderheit, ein ETF arbeitet auch mit diesen sogenannten ADRs, GDRs. Das sind im Prinzip Investmentzertifikate an amerikanischen oder anderen Börsen, mit denen indirekt die Performance und auch die Dividende ausländischer Aktien überwiegend auch aus Schwellenländern berücksichtigt wird. Deshalb haben wir das hier aufgeführt. Und man muss auch noch dazu sagen, wir sprechen hier von Strategien, die sich auf Large- und Mid-Caps konzentrieren. Und deshalb haben wir auch bei dem zweiten ETF in der unteren Hälfte ausgewiesen, dass er nur in Large Caps investiert. Das heißt, dann hat man nicht diesen Mid-Cap-Effekt und ist im Prinzip durch diese Sonderheit nochmal ein Stück weniger diversifiziert, als wenn auch Mid-Caps berücksichtigt würden. Dann die Anzahl der Ausschüttungen. Das, glaube ich, war letzte Woche auch ein ganz wichtiges Thema bei diesen globalen Strategien. Deshalb der Hinweis, Sie sehen es in der Spalte Anzahl Ausschüttungen pro Kalenderjahr. Die Regel sind 4 Ausschüttungen, also quartalsweise. Das erfolgt je nach ETF-Anbieter, aber zu unterschiedlichen Terminen. Das sollte man auch berücksichtigen, wenn das für Anleger wichtig ist, gerade wenn sie in der Verzehrphase sind, im Ruhestand sind und mit solchen Strategien sich eine Art zusätzliche private Rente strukturieren möchten. Aber es gibt auch einen Fall, dass nur einmal im Jahr ausgeschüttet wird. Und wir haben auch der drittletzte ETF von unten das Beispiel, dass es monatliche Ausschüttungen gibt. Das ist eine Seltenheit am ETF-Markt. Überwiegend gibt es Anleihen-ETFs, die monatlich ausschütten. Aber insgesamt nach unseren Statistiken gibt es nur rund 50 ETFs von den über 2400 ETFs an deutschen Börsen, die überhaupt monatlich ausschütten. Also das ist ein sehr begrenztes Segment an ETFs. Und hier die Sonderheit in unserer Auswahl einer dieser globalen Dividenden-ETFs mit 100 Dividendenaktien schüttet monatlich aus. Das ist eine Besonderheit. Und deshalb möchte ich es nochmal hier hervorheben. Dann haben Sie die Spalte Assets under Management, die Größe. Die Größe per se ist kein Qualitätskriterium, das möchte ich nochmal betonen. Aber es ist natürlich nicht unwesentlich zu wissen, ob ein ETF schon mehr als 1 Milliarde Assets under Management hat oder ob er schon mehrere Jahre am Markt ist und beispielsweise erst einen zweistelligen Millionenbetrag hat. Es passiert nämlich immer wieder, dass Anbieter aus wirtschaftlichen Gründen ETF-Anteilsklassen zusammenlegen Und diese Wahrscheinlichkeit einer Zusammenlegung ist umso größer, je kleiner die Assets nach mehreren Jahren im Fonds sind. Also das muss man berücksichtigen, ist aber per se kein Qualitätskriterium. Aber es besteht ein Zusammenhang zum Börsenhandel. Den Börsenhandel berücksichtigen wir auch, und zwar den an deutschen Börsen, nicht an den anderen europäischen Börsen für unsere Bewertung hier in Deutschland. Und bei dieser Bewertung spielt es eine Rolle, mit welchem Spread, also den Kosten zwischen An- und Verkaufspreis, ein ETF gehandelt wird, und zwar wie häufig er auch gehandelt wird im Verhältnis zu seinem Fondsvolumen. Und deshalb haben wir hier das Fondsvolumen auch aufgeführt. Tendenziell bedeutet das, große, volumenstarke ETF werden auch häufiger gehandelt, und tendenziell bedeutet das auch einen günstigeren Spread, also diese An- und Verkaufspreisdifferenz unter normalen Marktumständen. Das muss man immer hinzusagen. Wenn die Märkte volatil sind, wenn die unterliegenden Märkte wie der US-Markt aktuell geschlossen ist, dann ist in der Regel die Liquidität etwas niedriger als zu Zeiten am späten Nachmittag, wenn mit Europa und Amerika die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte geöffnet sind. Das noch als Hinweis. Abschließend, wenn ich nicht zu lange jetzt mit meinen Ausführungen bin, Jana, würde ich noch die zwei letzten Spalten erläutern. Da haben wir hier das Datum der letzten Ausschüttung aufgeführt und die Höhe der Ausschüttung. Wenn der Fondsanteil in US-Dollar begeben wurde, wird er trotzdem in der Regel in Euro an deutschen Börsen gehandelt. Und wenn Sie ein Depot in Deutschland führen, werden auch Ihre Anteile dort in Euro verbucht, und Ihnen werden auch die Ausschüttungen in Euro umgerechnet dann zugerechnet. Das sind aber die ursprünglichen Werte. Deshalb sehen Sie an den meisten, bei den meisten Ausschüttungen ist die Fondswährung, die ETF-Währung, der US-Dollar. Und Sie sehen die unterschiedlich hohen Beträge. Und man muss sozusagen dann davon ausgehen, dass Sie diesen Betrag mit der Anzahl der Ausschüttungen grob gesagt multiplizieren können, um so eine Indikation zu bekommen, wie hoch der jährliche Ausschüttungsbetrag in Euro oder in US-Dollar sein könnte. Aber Vorsicht, nicht alle Ausschüttungen, die quartalsweise erfolgen, sind gleich hoch bei globalen Dividenden-ETFs und auch schon gar nicht bei europäischen Dividenden-ETFs. Das heißt, es gibt immer wieder Ausschüttungsbeträge, die, sagen wir, im zweiten und im dritten Quartal deutlich höher sind als im ersten oder im vierten Quartal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Die Ausschüttungshöhe variiert von Quartal zu Quartal. Und die Dividendenrendite, die wir hier ausgewiesen haben, ist die aktuelle Dividendenrendite. Man könnte auch sagen, die Ausschüttungsrendite der ETFs für die letzten 12 Monate mit Stichtag Ende Juli. Die letzte
Da auch
Seite,
nochmal, ja,
ja.
noch eine ganz kurze Unterbrechung, weil es gerade ganz gut dazu passt. Hier hat auch jemand gefragt, wie das denn aussieht mit den quartärlichen Ausschüttungen. Ist das immer ein fester Monat? Kann das irgendwie variieren? Sieht man das irgendwo in der Beschreibung im Prospekt?
Ja, da lohnt es sich, auf die Seiten der ETF-Anbieter zu gehen. Die meisten ETF-Anbieter informieren über einen sogenannten Dividendenkalender, an welchen Tagen die Ausschüttungen erfolgen, zu welchen Terminen, und das in der Regel vorausschauend, zumindest für das laufende Kalenderjahr, am Jahresende dann in der Regel auch schon für das kommende Kalenderjahr. Das heißt, sie sind in der Regel fest. In der Mehrzahl der Fälle kann man sagen, werden die Dividenden für das erste Quartal am Ende des ersten Quartals ausgeschüttet oder Anfang des zweiten Quartals. Das ist am häufigsten der Fall. Es gibt aber auch Anbieter, die im Februar Ausschüttungen haben und nicht immer im letzten Monat des Quartals oder zum Anfang des Folgequartals. Also schauen Sie den Dividendenkalender an, und dann können Sie das sehr schnell feststellen.
Super, vielen Dank. Ich denke, damit ist die Frage gut beantwortet. Dann kommen wir zur letzten Spalte. Da hatte ich dich ja gerade unterbrochen.
Gerne. Die letzte Spalte ist sozusagen die Zusammenfassung unserer Analysen, für die wir bis zu 300 Datenpunkte analysieren. Wie gesagt, die Indexanalyse, die ETF-Analyse. Wir vergleichen auch die Wertentwicklung des ETFs mit der Indexwertentwicklung und beobachten die sogenannte Wertentwicklungsdifferenz zwischen dem ETF nach Kosten und dem Index als Vergleichsmaßstab. Und setzen das auch ins Verhältnis zu den hier genannten Vergleichs-ETFs. Wir vergleichen aber die oberen vier ETFs eher miteinander als die unteren vier. Insgesamt ist es aber eine Gruppe, die doch homogen ist, aber unterschiedliche Indizes verwendet. Das heißt, es gilt hier die Bewertung für diese Vergleichsgruppe von 12 ausgewählten ETFs von 16. Man kann eigentlich sagen, das sind die 12 besseren der 16, weil wir immer die besten ETFs anhand unserer Analysen zeigen wollen. Und alle ETFs haben mindestens 3 Sterne und das bedeutet in unserer Logik, in unserer Bewertungssystematik eine durchschnittlich gute Qualität. Und eine durchschnittlich gute Qualität bei ETFs bedeutet auch in der Regel, es ist in fast allen Fällen eine bessere Anlagealternative als ein aktiv verwalteter klassischer Investmentfonds, der in der Regel deutlich höhere Kosten hat und in der Regel keine Indexstrategie verfolgt. Das nochmal als grundsätzlicher Hinweis. Dann haben Sie mit Sicherheit schon erkannt, wir haben drei Spalten oder Zeilen, Entschuldigung, türkis eingefärbt. In der oberen Hälfte den einzigen ETF, den wir mit 5 Sternen auszeichnen. Er hat die Besonderheit, er hat über 2000 Aktien, fast sogar 2200. Und er wird nach Marktkapitalisierung gewichtet, hat aber eine High-Dividend-Strategie. Der zweite ETF, der hervorgehoben ist, ist der zweite ETF in dem unteren Tableau. Er ist auch ein High-Dividend-ETF, investiert allerdings nur in 100 Aktien. Und er wird nach Dividende gewichtet und er wählt auch nur die größten Unternehmen aus den Weltaktienmärkten aus. Und er wird mit 4 Sternen bewertet. Und unten sehen Sie einen weiteren ETF, der mit 4 Sternen bewertet wird. Er investiert auch in 100 Dividendenaktien, hat auch eine High-Dividend-Strategie und er verfolgt keine Besonderheiten. Das heißt, er ist auch überdurchschnittlich gut, wie die beiden anderen, die ich vorgestellt habe. Aber wir hatten es eingangs gesagt, Jana hatte auch darauf hingewiesen, es hängt davon ab, welche Investmentziele Sie verfolgen, welche Dividendenerträge Sie generieren wollen, was Ihr Anlageuniversum ist. Vereinfacht kann man sagen, Sie könnten aus dem oberen Tableau einen ETF als Teil Ihres Kernportfolios auswählen. Und für das untere Tableau empfiehlt es sich, diese ETFs eher als Beimischung zu betrachten, auch wenn Sie Dividendenerträge generieren wollen. Beimischungen sollten eher mit 5 bis 10% im Portfolio gewichtet werden. Kernpositionen können mit 15, 20, 25% gewichtet werden. Wenn Sie das als Hinweis für eine mögliche Auswahl nutzen wollen, würde ich das so empfehlen.
Dann vielleicht nochmal zu dem einen ETF, der hat ja 10,5% Rendite und da wundert sich ein Zuschauer, warum das denn so hoch ist. Gab es da irgendwas Besonderes? Wahrscheinlich ist es einfach ein aktueller Schnappschuss, ne? Dinge ändern sich ja, wie du auch schon schön gesagt hast, oder hast du da vielleicht noch ein paar Insights?
Also dieser ETF ist, wie man sieht, in der Spalte Aktienwelt-ETF investiert auch in Schwellenländer. Er ist also überdurchschnittlich stark, viel stärker als alle anderen 11 ETFs in Schwellenländer investiert. Punkt 1, Schwellenländer bieten mit fast, ich glaube, 2,8% gemessen am MSCI Emerging Market Index aktuell deutlich höhere Dividendenrenditen als die westlichen Industrieländer. Punkt 2, ich kenne nicht den genauen Anteil der Emerging Markets jetzt in diesem ETF. Ich vermute, dass diese hohe Dividendenrendite aus den Emerging Markets kommt und zum anderen haben wir diesen ETF schon länger beobachtet. Er wechselt sehr häufig sein Portfolio. Das heißt, dieser 100er Index ist in der Zusammensetzung nicht sehr stabil, aber aktuell scheint es über diese Indexmethodik gelungen zu sein, eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite zu erwirtschaften. Das bedeutet aber nicht, dass der Ertrag insgesamt so hoch ausfallen muss. Es könnte zum Beispiel sein, dass durch die Abwertungen von den Währungen in Schwellenländern das Gesamtergebnis vielleicht sogar unter diesen 10,5% liegt. Also das muss man immer berücksichtigen, die Währungskomponente. Das haben viele Anleger in den letzten Monaten gemerkt. Der US-Dollar hat stark abgewertet und dies hat zu Währungsverlusten für Anlagen in US-Dollar über ETFs geführt. Das ist hier also auch zu berücksichtigen. Dividenden, ETFs haben den Fokus auf hohe Dividendenrenditen. Die Dividendenrendite ist aber in der Regel nur ein Bestandteil des Gesamtergebnisses. Und wenn die anderen Komponenten wenn Kursverluste hinzukommen oder Währungsverluste, kann das Gesamtergebnis sogar schlechter sein als die Dividendenrente. Also das muss man immer berücksichtigen. Deshalb hier haben wir auf die Struktur Wert gelegt. Wer monatliche Dividendenrenditen vereinnahmen möchte und mit möglichst hohen Dividendenrenditen arbeiten möchte, für den wäre dieser ETF mit Sicherheit die beste Auswahl Stand heute.
Super, vielen Dank. Ich denke, wie bei allem gilt immer, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Man muss eben gucken, was zur eigenen Anlagestrategie passt und dass sich Dinge eben auch verändern können. Dann hast du noch eine zweite
Genau.
Übersicht mitgebracht. Wenn keine mehr
Genau.
Fragen sind zu der ersten, würde ich sagen, gehen wir mal zur zweiten über.
Sehr gerne.
Perfekt.
So, wir haben diese Übersicht nicht zweigeteilt. Warum? Es ist ein homogeneres Bild, möchte ich sagen. Und wenn man sich Dividendenstrategien für europäische Aktien anschaut, gibt es in der Regel vom regionalen Zuschnitt zwei Ansätze. Es gibt den Ansatz ganz Westeuropa, das heißt inklusive beispielsweise Großbritannien. Und es gibt den Ansatz, sich nur auf die Euro-Länder zu konzentrieren, was den Vorteil hat, dass man keine Währungsrisiken dabei eingehen wird. Und die Auswahl auch für diese Dividendenstrategien sind in der Regel der MSCI Europe Index mit ungefähr 400 Aktien oder der Stoxx Europe 600 Index mit genau jeweils 600 Aktien. Das heißt, es ist ein deutlich kleineres Ausgangsuniversum. Wenn wir über die Euro-Varianten sprechen, ist auch meistens der Euro-Stoxx ungefähr 300 Index das Ausgangsuniversum. Das heißt, es gibt also weniger Aktien zur Auswahl, aber mit der Ausnahme von insbesondere Großbritannien und auch hier sei die Schweiz erwähnt, gibt es weniger Währungsrisiken als bei globalen Dividenden-ETFs. Und momentan haben wir die Besonderheit, wenn man auf die aktuelle Dividendenrendite in der vorletzten Spalte schaut, wir haben hier fast ausschließlich Strategien, die über 4% Dividendenrendite erwirtschaften. Das heißt, im Vergleich der Dividendenrenditen stehen die europäischen Produkte momentan vereinfacht gesagt einen Tick besser da als die globalen Produkte. Woran liegt das? Viele Länder in Europa wie Großbritannien, aber auch kleinere Länder legen sehr, sehr viel Wert auf die Dividendenrendite traditionell bei den Investoren. Und das führt dazu, dass man in Europa traditionell und aktuell besonders hohe Dividendenrenditen vereinnahmen kann. Und das gelingt diesen 12 ETFs sehr gut in Summe. Wir haben wiederum nur ETFs ausgewählt, die mindestens 3 Sterne haben, also eine durchschnittlich gute Qualität mindestens bieten. Und es ist ungefähr die Hälfte des Universums. Und wir haben hier bei dieser Auswahl nochmal einen zweiten Filter dazugelegt. Wir haben nur ETFs ausgewählt, die vereinfacht gesagt mindestens 200 Millionen Euro Assets under Management hatten, also zu den größeren Produkten am Markt gehören. Wir haben die kleineren vereinfacht gesagt ausgeschlossen. Jetzt würde ich ähnlich wie bei der globalen Übersicht von links nach rechts vorgehen wollen. Also in der ersten Spalte findet man den ETF-Namen. Bei dem, ich möchte gleich mal auf das erste Produkt eingehen, sieht man am Ende des Namens ex-UK. Also hier ist die Besonderheit, Großbritannien wird ausgeschlossen als dividendenstarkes Land. Wenn man auf den dritten ETF-Namen schaut, findet man auch ein Ex-Fin, also Ex-Financials, wie man es in der Spalte Sonderheiten sehen kann. Das ist also ein besonderer Ausschluss. Wenn wir aber auf die dritte Spalte schauen, Anzahl der Aktien im ETF bzw. im Index, sieht man, die meisten dieser Strategien haben 50 Aktien gemäß Index oder weiter unten 30 Aktien. Die Ausnahmen sind am oberen oder unteren Ende. Deshalb kann man hier ich nenne sie mal die 50er ETFs und die 30er ETFs sehr gut direkt miteinander vergleichen. Das ist etwas, was viele Anleger vielleicht vom MSCI World kennen. Dort sind die Vergleiche zwischen ETFs von verschiedenen Anbietern auf einen identischen Index leichter, als wir das beispielsweise bei den globalen Dividenden-ETFs gesehen haben. Wenn wir uns die vierte Spalte anschauen, wo wir von dem Typ von Dividenden-ETF sprechen, haben wir eigentlich hier mit der Ausnahme des zweiten ETFs fast ausschließlich High-Dividend-ETFs. Und wir bezeichnen High-Dividend-ETFs als ETFs, die eigentlich ungefähr mindestens das Doppelte an der durchschnittlich oder ja ungefähr das Doppelte an der durchschnittlichen Dividendenrendite des Vergleichsmarktes erwirtschaften. Das sei noch dazu gesagt. Und man sieht auch an den Indexnamen, es gibt einige Indexnamen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, die eine Auswahl treffen, die den Qualitätsfaktor hervorheben. Und wenn wir in die Spalte Sonderheiten schauen, von oben nach unten, es gibt also auch wiederum Strategien ganz oben mit ESG-Ansatz. Es gibt die Ausschlüsse mit den Immobilienaktien, Englisch REITs, und es gibt die genannten Ausschlüsse mit Finanzaktien. Zu den Finanzaktien muss man sagen, gehören Banken, Versicherungen und Finanzunternehmen wie die Deutsche Börse beispielsweise. Also man sollte hier nicht die Deutsche Börse in einem dieser Ex-Financial-Dividendenstrategien finden. Und die unteren ETFs, die sich eher auf Europa, Entschuldigung, auf die Eurozone konzentrieren und auch in drei Fällen den Euro-Stoxx 30, Select Dividend 30 Index abbilden, findet man keine Sonderheiten. Hier möchte ich ausnahmsweise mal einen ETF beim Namen nennen. Das ist der siebte von oben oder der fünftletzte von unten. Das ist der iShares Euro Dividend UCITS ETF. Er hat auch den Euro Stoxx Select Dividend 30 Index wie die beiden darunter liegenden ETFs. Und Sie sehen, durch die Wegnahme der Spalte mit den Indexnamen kann man jetzt hier ein bisschen weniger Informationen sehen, um die Produkte, die einen identischen Index haben, miteinander vergleichen zu können. Aber in Summe hoffe ich, dass diese vereinfachte Übersicht bei der Leserlichkeit hilft. Dann gehen wir nochmal zu der Anzahl der Ausschüttungen. Wir haben ganz unten, da steht es, keinen. Der letzte ETF ist auch ein Swap-ETF in der letzten Zeile und er hat keine Ausschüttung, weil er thesauriert. Wir haben ihn ausnahmsweise hinzugenommen. Deshalb können wir auch hier keine aktuelle Dividendenrendite angeben. Die wird nicht ausgewiesen. Aber man sieht, alle anderen ETFs schütten viermal im Jahr aus. Also hier ist die Ausschüttungshäufigkeit sehr homogen in unserer Auswahlgruppe. Die Assets under Management hatte ich schon gesagt, alle haben mindestens 200 Millionen. Und man kann auch hinzufügen, wenn man die Kennzahlen für den Börsenspread kennt, die wir auch berücksichtigen, dass ausnahmslos alle Produkte liquide sind. Warum? Sie haben in der Regel zwischen 30 und 50 Aktien und ein solcher Aktienkorb lässt sich wesentlich leichter handeln als ein weltweiter Aktienkorb, in dem beispielsweise auch noch Emerging Market Anleihen enthalten sind. Also hier ist die Handelbarkeit gar kein Problem. für alle 12 ETFs. Aber wenn man jetzt einen Preis-Leistungs-Vergleich macht, das möchte ich nochmal bewusst hinzufügen, die Kosten liegen hier auch im Schnitt bei ungefähr 0,3%. Wir haben auch diesmal hier die Total Expense Ratio in Prozent aufgeführt. Sie ist nur eine Teilkomponente der gesamten Kosten. Deshalb hatten wir in der globalen Übersicht den unseren Kostenindikator eingefügt, der aber, ich sag mal, weniger leserlich oder weniger vergleichbar ist. Deshalb haben wir jetzt hier wieder die Total Expense Ratio aufgeführt. Aber der Hinweis sei erlaubt, es gibt zusätzliche Transaktionskosten, die in jedem ETF anfallen können und die auch bei der Wertentwicklungsdifferenz eine Rolle spielen. Und die wir deshalb in unseren Analysen berücksichtigen, die sind jetzt hier nicht aufgeführt. Wenn die beispielsweise bei einem ETF einen Basispunkt betragen und bei einem anderen fünf, und das ist eine Spanne, die sehr häufig vorkommt, verändert sich dann schon dieser Kostenvergleich. Darauf möchte ich nochmal ganz genau hinweisen, weil ein reiner Kostenvergleich führt nicht zum besten Auswahlergebnis für einen ETF. Das gilt für alle ETF-Kategorien und nicht nur für diese Übersicht hier. Dann die vorletzte Spalte, die Dividendenrenditen. Hier sieht man, die niedrigste Dividendenrendite liegt bei ungefähr 2,9 und die höchste bei 5,1. Das ist schon ein sehr stabiles Ergebnis, dass man hier in vielen Fällen mehr als 4% vereinnahmen kann. Wenn man vierteljährliche Ausschüttung hat, bedeutet das vereinfacht gesagt, ein Anleger kann pro Jahr 4%, wie gesagt, vereinnahmen und quartalsweise 1%. Das ist also ein sehr eleganter Weg, um beispielsweise später für den Ruhestand vorzusorgen, indem einer dieser Bausteine ausgewählt wird und man dann diese Ausschüttung als zusätzliche Rente vereinnahmen möchte. Abschließend die Bewertung, die Xenix Stars. Hier ist die Übersicht relativ leicht nachzuvollziehen. Die ersten drei Produkte werden von uns mit 4 Sternen aktuell bewertet. Sie haben also eine überdurchschnittliche Produktqualität. Das ist nicht damit gleichzusetzen, dass sie beispielsweise die beste Performance jetzt in einem bestimmten Zeitabschnitt geliefert haben. Sie bieten die beste Produktqualität und die übrigen 9 Produkte sind auch durchschnittlich gut und für jeden Anleger empfehlenswert.
Vielleicht noch eine Frage. Die kam jetzt zwar nicht im Chat, aber ich kann mir vorstellen, dass den einen oder anderen interessiert. Vorhin bei der Übersicht hattest du ja nochmal gesagt bezüglich Beimischung und Prozente. Wenn wir uns jetzt hier die Anzahl der Aktien anschauen, dann würdest du wahrscheinlich auch eher sagen, dass das was zum Beimischen ist. Liege ich da richtig?
Genau, absolut richtig, Jana. Beispielsweise nehmen wir die 350er ETFs, die man in der Aufsicht findet, also der dritte, vierte und fünfte ETF von oben. Der erste davon hat die Financials ausgeschlossen, der zweite hat einen ESG-Filter und der dritte ist sozusagen der breiteste, der keine Ausschlüsse macht. Also da gibt es auch schon zwischen diesen drei Konzepten Unterschiede. Und das wäre eine typische Beimischung. Wenn ich aktuell vielleicht 15% Aktien Europa in meinem Portfolio halten möchte, könnte man hier sagen, mit 5%, also ein Drittel der europäischen Allokation, könnte man mit einer dieser 350er Dividendenstrategien abbilden. Wenn wir nach unten schauen, das hatte ich schon genannt, da sind eigentlich die drei ETFs, die den Eurostoxx Select Dividend 30 abbilden, sehr gut direkt miteinander vergleichbar. Und man sieht es auch hinten, die Dividendenrenditen sind fast identisch, bis auf ja, 0,1, 0,2% Abweichungen. Das spricht dafür, dass alle drei ETFs ihren Index sehr ähnlich nachbilden. Aber es ist nur ein 30er-Portfolio. Die Deutsche Börse hat ja auch deshalb den DAX 30 zum DAX 40 gemacht, um ihn breiter
Das
aufzustellen.
stimmt.
Und das ist eigentlich die Devise für jedes Portfolio und das sollte man auch bei Dividendenstrategien berücksichtigen. Zusammengefasst, wenn jemand aus der ersten Übersicht für die globalen Dividenden-ETFs einen ETF auswählen möchte, plus einen europäischen, würde ich empfehlen, hier im Verhältnis 2/3 zu 1/3 die Gewichtung vorzunehmen, also die globale Strategie deutlich stärker in das Portfolio hineinzunehmen als die europäische. Aber wie gesagt, wenn jemand kein Währungsrisiko möchte, könnte er auch diese Varianten, diese drei genannten, auf den Eurostoxx Select Dividend 30 auswählen. Kein Währungsrisiko, aktuell über 4% Dividendenrendite. Das ist auch kein schlechtes Leistungsversprechen.
Auf jeden Fall. Super, vielen Dank. Hier kam auch gerade noch mal die Frage, warum denn hier bei dem ETF keine Dividendenrendite drin steht. Wenn wir hier von dem Amundi ETF MSCI Emo
Ach
sprechen.
so, ja, das hatte ich gesagt. Also der hat natürlich auch den MSCI Europe High Dividend Factor und es gibt noch zwei, drei andere ETFs auf MSCI High Dividend Strategien. Das ist ein Fehler. Das muss ich nachliefern. Das ist richtig. Also der obere ETF, wo praktisch nur ein Leerzeichen steht, da müsste eigentlich eine Dividendenrendite verfügbar sein. Das ist ein technischer Fehler. Das werde ich nochmal prüfen, bevor wir die Folien versenden.
Genau, dann gibt es das einfach nochmal in korrekter Variante. Im Anbetracht der nicht mehr so viel vorhandenen Zeit, vielleicht hast du ja noch ein paar abschließende Worte für Anleger oder ein paar Tipps, die du mitgeben kannst.
Gerne. Also der erste Tipp ist immer, schauen Sie sich die Indizes im ersten Schritt sehr, sehr genau an. Vergleichen Sie ETFs, die Sie aufgrund Ihrer Indexpräferenz für vergleichbar halten, so wie wir das hier gemacht haben für die globalen und für die europäischen Dividenden-ETFs. Und schauen Sie sich auch auf den Webseiten der Anbieter um, wie die Ausschüttungshäufigkeit ist bei Dividendenstrategien, wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist und auch die Ausschüttungsbeträge, die ich genannt habe, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt bei den globalen Strategien. Bei den globalen Strategien müssen Sie sehr genau schauen, wie hoch der Anteil der USA in diesen Indizes ist. Der Vorteil von Dividendenstrategien im momentanen Umfeld mit globaler Anlageausrichtung ist, dass der Anteil der US-Aktien dort in der Regel zwischen 25 und 50% vereinfacht liegt, also deutlich geringer ist als beim MSCI World, wo der Anteil ungefähr bei 65% aktuell liegen dürfte. Und angesichts der US-Dollar-Schwäche ist es sozusagen von Vorteil auch, dass der US-Anteil nicht so hoch ist. Das heißt, hier muss man nochmal genau schauen bei den globalen, welche Indexmethodik zu welchem USA-Anteil führt. Das ist also eine Besonderheit. Und grundsätzlich gilt, schauen Sie auch auf den Webseiten der deutschen Börse nach den Spread-Angaben und nach den Angaben, wie viele Market Maker ein ETF handelt. Je mehr Market Maker dort genannt sind, desto stärker ist in der Regel der Wettbewerb zwischen diesen Börsenhändlern um den sogenannten besten Spread, der ihnen eigentlich die geringsten Ausführungskosten verursacht. Diese Handelskosten sollten auch als Faustregel nie höher sein, idealerweise, als die laufenden jährlichen Kosten. Das heißt, achten Sie darauf, dass Ihr Spread nicht zu groß ist und achten Sie auch darauf, dass Sie in normalen Handelszeiten tätig sind. Das führt auch für Sie zu einem besseren Anlageergebnis. Also die Analyse muss sich auf den Index beziehen, auf den ETF und auf den Börsenhandel. Und wenn Sie diese drei Elemente im Blick haben, werden Sie in Summe zu wirklich besseren Anlageergebnissen kommen, als wenn Sie nur einem dieser Faktoren vertrauen. Und mein abschließender Tipp ist, beobachten Sie einen ETF ruhig eine gewisse Zeit, bevor Sie ihn als Investment kaufen. Die Märkte können sich sehr schnell ändern. Und was gestern eine gute Anlage, als gute Anlage-Idee erschien, kann sich oftmals dann auch schon ändern, wenn Sie nicht die strukturellen Faktoren analysiert haben. Und das versuchen wir mit unserer Bewertung, sodass wir hier sagen können, diese vorgestellten ETFs in Summe 24 sind, wenn sie in ihre Dividendenstrategie passen, ein geeignetes Investment. Aber achten Sie auf die genannten Sonderheiten, damit es dann auch wirklich zum gewünschten Anlageerfolg und auch zu den Dividendenerträgen führt, die Sie sich als Anleger vorstellen.
Super, vielen Dank. Genau, hier kam nochmal die Frage, ob man das im Nachhinein nochmal irgendwo ansehen kann. Ja, gibt es alles als Aufzeichnung. Link schicken wir auch gerne nochmal mit. Auch gerne einfach mal auf unserem YouTube-Kanal nachschauen, Börse Frankfurt. Da haben wir schon ganz, ganz viele verschiedene Themen ja, beleuchtet, aufgenommen und alles kostenfrei ansehbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Markus. War ein sehr interessantes Thema. Du hast uns auch wirklich sehr detaillierte Einblicke gegeben. Und vielen Dank auch an alle Teilnehmer. Dann noch
Vielen Dank,
eine
Jana.
schöne
Vielen Dank an alle.
Mittagspause. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.